So, Aufnahmegerät läuft.
Ihr seid also jetzt im Kapitel 11 zum Thema Bilinearform, Sigma Bilinearform. Und genau, ihr habt schon die Gramsche Matrix kennengelernt. Das ist sowas wie eine Abbildungsmatrix. Nur eben jetzt für diese Sigma Bilinearform. Und weil das sowas ist wie Abbildungsmatrizen, gibt es da auch sowas wie einen Basiswechselsatz.
Damit machen wir jetzt weiter. Die Basisvektoren, also 3b-Daten. Summe von J, gleich 1 bis N, A I J mal D J. Sondern das ergibt auch Sinn. A ist ja die Basiswechselmatrix von C nach E. Das heißt also, in der Matrix A stehen die Koeffizienten drin, die ich brauche, wenn ich die Vektoren aus C gut mit den Vektoren aus B gut darstellen will. Das heißt, wenn ich dann diese Koeffizienten nehme aus A, mit den Vektoren aus B gut multipliziere, dann komme ich auf den entsprechenden Vektor aus der Basis C. So, wir wollen dieses Gleiche zeigen, das heißt, wir vergleichen die erste Zeile der linken Seite mit der ersten Zeile der rechten Seite. Ich gucke mich erstmal an, erste Zeile. Ist es besser, wenn ich auf der anderen Seite weiter schreibe? So, erste Zeile von der Graphen nach bezüglich C. Ja, was steht in dieser Grafischen Matrix so drin? Ganz oben links steht ja die Linearform von C1 mit C1. Rechts daneben steht die Linearform von C1 mit C2 und so weiter. Also in der ersten Zeile, die einfach in der ersten Zeile sind immer die Sigma-Linearform von C1 und Ci. So, mit dem, was wir vorher hatten, was wir da unten beschrieben haben, können wir jetzt für C1 aufschreiben A1k mal bk und k läuft von 1 bis n und für ci dann genauso, da haben wir dann a ij mal dj und j läuft von 1 bis n. So, und jetzt können wir alles verwenden, was wir über Sigma-Bilinearformen wissen, das stand ja in der Definition schon drin. Wir haben einmal diese Linearität in beiden Komponenten. Das heißt, wir können also die Summe in der ersten Komponente und die Summe in der zweiten Komponente auseinanderziehen. Und dann können wir in der ersten Komponente diese Vorfaktoren können wir einfach davor schreiben. Und in der zweiten Komponente, wenn wir den Vorfaktor rausziehen wollen, müssen wir noch an das Sigma denken. Das heißt, wir kümmern uns jetzt erstmal um die erste Komponente. Wir können also einmal diese Summe auseinanderziehen, dann haben wir das hier, wir ziehen diese Vorfaktoren A1k raus und dann steht da noch das hier. Mit der zweiten Komponente haben wir jetzt erstmal nichts gemacht. So, jetzt kümmern wir uns um die zweite Komponente. Auch hier können wir die Summe auseinanderziehen, das heißt, wir brauchen eine Doppelsumme. Einmal von k gleich 1 bis n und einmal von J gleich 1 bis n, A 1 k. Hier hinten, wenn wir die A und J rausziehen, weil das die zweite Komponente ist, müssen wir jetzt schreiben A und J und Sigma. Und dann bleibt hier übrig F von dk dj. So, dann wissen wir also jetzt schon mal, wie die Einträge in der ersten Zeile von m, f, c gut aussehen. So, jetzt gucken wir uns die erste Zeile von der rechten Seite an. Also A mal FFB gut mal DOT. Und dann fangen wir erstmal mit den ersten beiden Matrizen an. Alle drei zu multiplizieren ist viel. Wir fangen einfach nur mit den ersten beiden an. Die erste Zeile von A multipliziert mit MF D gut. Sieht folgendermaßen aus. Wenn wir die beiden Matrizen multiplizieren, dann nehmen wir ja die erste Zeile von A quasi multipliziert mit der ersten Spalte von MF D gut. Das heißt, da kommt jetzt das hier raus, A1k, die Einträge aus A, multipliziert mit den Einträgen der ersten Spalte von MFBU. Weil das eine Gramsche Matrix ist, ist das eben dann genau das hier, F von B
DKB1. Das wäre jetzt der Eintrag oben links. Der nächste Eintrag, also es geht jetzt immer weiter. Für den zweiten Eintrag würde ich dann wieder die erste Zeile von A nehmen, aber mit der zweiten Spalte von der Gramsche Matrix, MF, B-Hut und so weiter, bis hin zum Eintrag oben rechts. Da habe ich dann die erste Spalte von A multipliziert mit den Einträgen der letzten Spalte von der Gramschen Matrix. Dann haben wir da also BKBN stehen. So sieht die erste Zeile von A mal MFB-Hut aus. Und ja, dann bekommen wir für den ersten Eintrag von dieser Matrix auf der rechten Seite, so ergibt sich als erster Eintrag von A mal M durch B mal D durch T. Mit erster Eintrag ist gemeint der Eintrag ganz oben links, also an der Stelle 1,1. Das heißt, wir nehmen quasi diese erste Zeile hier, die Einträge aus der ersten Zeile, und multiplizieren die jetzt mit den Einträgen der ersten Spalte von D hoch T. Und dabei kommt dann Folgendes raus. Also wir haben erstmal die Einträge von den ersten Eintrag hier von A mal N. So, und das multipliziert mit dem ersten Eintrag in D transponiert. Und das ist A1,1 hoch Sigma. So, als nächstes, so bedeutet K gleich 1 zu N. Als nächstes hätten wir dann den zweiten Eintrag hier, der sich folgendermaßen aus A1K mal F. DKB2, das ist jetzt also mit der zweiten Spalte von der Gramschen Matrix, multipliziert mit dem Eintrag A1,2 aus D transponiert, A1,2 hoch Sigma. So, und das geht jetzt immer so weiter, bis wir dann beim letzten Summanden angekommen sind. Das ist dann also immer K gleich 1. Bis N, also der Summand hier A1K mal F BK BN. Könnt ihr die Indizes alle lesen oder ich größer schreiben? Geht? Okay. So, und das Ganze jetzt noch multipliziert mit A1N. Genau, da muss man ein bisschen aufpassen, es ist also nicht AN1, sondern A1N hoch Sigma, weil ja die Matrix C transponiert wurde. Das ist also der Eintrag, der in der Matrix D oben rechts steht, aber in der transponierten Matrix steht er jetzt unten links. Ja, Frage?
Das war ein D.
Was?
Das war ein D, das war keine Frage.
Ach so.
Entschuldigung.
Ich dachte, du bist hier. So. Wo waren wir? Okay, das können wir jetzt noch, weil wir hier ganz viele Summanden, als wir eine riesige Summe stehen haben, können wir das wieder mit einem Summenzeichen abkürzen. Das heißt, wir kriegen wieder zwei Summenzeichen, einmal K gleich 1 bis N und einmal J gleich 1 bis N. A1K mal N BK BJ mal A1J hoch Sigma. So, und wenn wir jetzt die beiden Einträge vergleichen von links und rechts, dann müsste da dasselbe rauskommen. Gucken wir mal. Wir haben ja die erste Zeile von der Gramschen-Matrix bezüglich C-Hut ausgerechnet. Da kam das hier raus. Jetzt haben wir hier das rausgekommen. Das heißt also, wir haben jetzt gesehen, der Eintrag oben links bei beiden Matrizen stimmt schon mal überein. Und das müssten wir jetzt mit allen Einträgen machen. Das funktioniert dann also nicht so ähnlich. Und dann ist also Zeit, dass beide Matrizen gleich sind. Also, genauso vergleichen wir die anderen Einträge. Alle Einträge der Matrizen stimmen überein, also sind die Matrizen gleich und damit haben wir also das Lemma bewiesen. Okay, wir sehen gleich noch ein Beispiel dazu, wo wir dann das Lemma anwenden. Vorher gucken wir uns aber noch Lemma L7 an, Satz L7. Dann hatten wir jetzt sowas wie die eine ICE-Verbindung kennen, also quasi die ICE-Verbindung 2.0. Es gelte wieder die Voraussetzung 9. Sei Sigma wieder ein Körperautomorphismus. Und jetzt definieren wir eine neue Menge. WLF Sigma von Tau soll jetzt sein die Menge aller Abbildungen von Tau kreuz V nach K. Mit der Eigenschaft, dass die Linearform sind. Also mit der Einschränkung F ist Sigma die Linearform. Und ihr müsst aufpassen mit dem Begriff, ich sage jetzt auch mal außerdem die Linearform, aber wenn man nur die Linearform meint, sagt, dann meint man immer, dass Sigma die identische Abbildung ist. Sobald Sigma nicht die identische Abbildung ist, muss man immer sagen, Sigma die Linearform. So, wir wollen jetzt zeigen, dass diese Menge ein Vektorraum ist. Dazu brauchen wir also eine Addition und eine Skalarmultiplikation. Die definieren wir jetzt. Also für alle F1, F2 aus dieser Menge. Also wenn ich zwei Sigma die Linearform habe, dann definieren wir jetzt, was die Summe sein soll von diesen zwei Sigma Linearformen. Und zwar soll das bedeuten, für alle VW aus V, was soll das jetzt sein, wenn wir V1 plus V2 darauf werfen? Nicht V1 plus V2, sondern wenn wir F1 plus F2 auf das Tuchel VW. Das habe ich auch so den Malpunkt gemacht, das ist natürlich Quatsch. Ne? Das ist ja, in dem Kapitel schreibt ihr jetzt die Abbildung von links. Ne? Also das, was sonst immer hier oben stand, steht jetzt links davon. Das heißt also, das ist jetzt die Abbildung F1 plus F2 von VW. Also da gehört absolut kein Malpunkt hin. So, was soll das sein? Das soll also jetzt sein, wir bilden das Tuchel VW einmal mit F1 ab. Und das addieren wir dann mit dem, was rauskommt, wenn wir VW mit F2 abbilden. Also eigentlich so, wie wir Abbildungen schon immer addiert haben. So, dann brauchen wir noch die Skalarmultiplikation. Die definieren wir jetzt auch. Für alle F1 aus WLF Sigma V. Und für alle Lambda aus K definieren wir jetzt, was Lambda mal F1 sein soll. So, was soll das sein? Lambda mal F1. Das soll also dann bedeuten, für alle Vw aus V ist jetzt Lambda mal F1 von Vw, soll also sein, das Lambda-Fache von F1 von Vw. So. Mit diesen beiden Verknüpfungen, also mit dieser Addition und mit dieser Skalarmultiplikation, also Multiplikation mit Körperelementen, haben wir jetzt einen Vektorraum. Also dann ist ELF Sigma mit der so definierten Addition und Skalarmultiplikation ein K-Vektorraum. Jetzt kommt noch die ICE-Verbindung 2.0. Ist B gut eine feste geordnete K-Basis von V? So sei die Abbildung Pi von dieser Menge BLF Sigma V nach K, nee Quatsch, nach MN Kreuz N über K, also die Menge aller N Kreuz N Matrizen über den Körper K. Eine Abbildung, und zwar, was soll die Abbildung tun? Für alle Sigma-Bilinearformen F soll F hoch Pi gleich die Gramsche Matrix von F bezüglich der geordneten Basis B hoch sein. Also wir ordnen jeder Sigma-Bilinearform, ordnen wir ihre Gramsche Matrix zu. Und die Abbildung, die also das tut, die jeder Sigma-Bilinearform ihre Matrix zuordnet, die ist ein Vektorraum-Isomorphismus. Gehört, wenn wir eine Basisbildung vorgegeben haben. Okay, das wollen wir beweisen. Dazu legen wir erstmal fest, dass die Dimension von V wieder n ist. Und wir nehmen uns jetzt noch ein paar Variablen her, damit wir die später nicht dauernd wieder einführen müssen. Also ab jetzt sei immer F1 und F2 Sigma Bilinearform. V und B seien immer Vektoren aus V. Und Lambda μ seien Elemente des Körpers. So, wir wollen jetzt zeigen, dass diese Menge, die wir da definiert haben, ein Vektorraum ist. Da hatten wir ja die Definition für einen Vektorraum. So, Das heißt, wir brauchen erstmal eine Menge mit Verknüpfung plus. Das können wir jetzt relativ schnell begründen, warum dieses Plus, das wir da definiert haben, auch wirklich eine abgeschlossene Verknüpfung ist. Da die Definition von Plus auf dieser Menge der Sigma-Binomialpronomen über die Addition in K definiert ist,
was macht
8F0 für alle VW aus VfSV ist F0 von VW gleich das Nullelement in K. Das ist die Nullabbildung und die ist auch im Sekantinärform, kann man auch sehr schnell nachweisen. Ja? Ich versuch's. Ah ja. So, dann müssen wir noch überlegen, was die Inversen sind. Wenn wir eine Sigma-Bilinearform haben, dann können wir auch relativ gut das inverse Element dazu finden. Das inverse zu F1 ist die Abbildung minus F1 von Tau Box Tau nach K. Und was soll minus F1 tun? Und beachtet hier, wir nennen das jetzt minus F1, weil wir reden ja die ganze Zeit über die Addition. Und bezüglich der Addition bezeichnen wir die Inverse mit dem Minus davor und nicht mit hoch minus 1. So, und zwar soll für alle VW aus V kreuz V soll gelten, minus F1 von VW ist gleich minus 1 vom Körper mal F1 von VW. Damit haben wir dann also die erste Vektorraumeigenschaft gezeigt, dass also diese Menge mit plus eine arische Gruppe ist. Und hier, das kann man sich auch gut überlegen, dass minus F1 wirklich das Inverse ist von F1, wenn ich F1 und minus F1 addiere und das dann auf einen Tupel von zwei Vektoren draufwerfe, mit dieser Vorschrift, wie man so eine Addition macht, dann habe ich also, kommt einmal raus F1 von dem Tupel und einmal minus einmal F1 von dem Tupel und das hebt sich dann auf, da kann ich noch was ausklammern, ein bisschen tief gesetzt, hätte ich dann 1 minus 1, da kommt 0 raus, 0 mal F1 von VW, das ergibt dann den Nullvektor. Damit ist also nicht Nullvektor, sondern das Nullelement im Körper. Und damit sind also F1 und minus F1 wirklich invers zueinander. So, dann müssen wir uns um V2 kümmern, also die zweite Vektorraumeigenschaft. Und da rechnen wir jetzt nur A und C nach. Das wird für uns alles zu lang. So, dass diese Multiplikation, die wir definiert haben, dass das eine Skalarmultiplikation ist, das kann man sich sehr schnell überlegen. Dann kommen wir zu A, wir müssen also zeigen, 1k verknüpft mit V ist gleich V. Ja, was passiert, wenn ich 1k mit der Bilinearform von V und W multipliziere? Da 1k das neutrale Element bezüglich der Multiplikation ist im Körper, passiert da also nichts. Da kommt also F1 von VW raus. Und das gilt also für beliebige Vektoren V und W. Das heißt also, die Einheit im Körper multipliziert mit so einer Bilinearform, mit so einer Sigma-Bilinearform, ergibt wieder die Sigma-Bilinearform. So, in C haben wir jetzt dieses Distributivgesetz. Wir gucken uns also an, was passiert, wenn ich die Sigma-Bilinearform Sum kommt da jetzt raus, Lambda plus μ mal F1 von V und W. Jetzt sind wir ja wieder in einem Körper, das hier sind Körperelemente, da gilt das Distributivgesetz. Das heißt, ich darf es also ausmultiplizieren. Und dann komme ich auf Lambda mal F1 von W. Plus μ mal F1 von W. Und damit sehen wir bei V und W wieder beliebige Vektoren aus V-Bahn. Dass wenn wir also Lambda plus μ mit so einer Sigma-Bilinearform multiplizieren, dann ist das dasselbe wie Lambda mal diese Sigma-Bilinearform F1 plus μ mal F1. So, das ist das, was wir in C zeigen sollten. D funktioniert dann eigentlich analog. Also bei D ist dann analog Lambda mal F1 plus F2 dasselbe wie Lambda F1 plus Lambda F2. So, das sollte es erstmal gewesen sein zum Vektorraum. Jetzt wollen wir uns um diese Abbildung Phi kümmern und zeigen, dass das ein Vektorraum-Isomorphismus ist. Dazu zeigen wir erstmal, dass die Homomorphie-Eigenschaft gilt. So, das heißt also, erstmal brauchen wir wieder ein paar Bezeichnungen, seien die J Zahlen von 1 bis n. W Hut hat jetzt die Basisvektoren W1 bis Wn. Dann ist wir wollen jetzt im Endeffekt zeigen, dass F1 plus F2 abgebildet unter Phi dasselbe ist wie F1 mit Phi abgebildet plus F2 mit Phi abgebildet. Erstmal gucken wir uns F1 plus F2 an. Wenn wir das auf so einen Kugel werfen, also drauf loslassen mit so zwei Basisvektoren wie I und Bj, dann ist das per Definition erstmal dasselbe wie F1 von Wi, Bj. Plus F2 von Wi, Bj. Und das ist genau, Moment, genau die Summe. Thank you. gucken uns jetzt also Lambda mal F1 an. Wenn wir das loslassen, wieder auf unser Tüfel BIDJ, dann ist das per Definition Lambda mal F1 von BIDJ. Und da sieht man jetzt auch wieder sofort, wenn ich also Lambda mal F1 mit Phi abbilde, dann ordnet der Phi jetzt Lambda mal F1 wieder die Gramsche Matrix zu. Also Gramsche Matrix von Lambda mal F1 B Hut. Und mit dem, was hier steht, haben wir gezeigt, dass das dasselbe ist, wie wenn ich Lambda multipliziere mit der Gramsche Matrix von F1. So. Und das ist der Lambda mal F1 hoch Pi. Also haben wir auch die zweite Homomorphie-Eigenschaft gezeigt. So, jetzt brauchen wir noch die Bijektivität. Bijektivität von Pi. So, die Surjektivität, die kriegen wir sofort mit Lemma L4. Lemma L4 sagt nämlich, wenn die Gramsche Matrix, wenn die Gramschen Matrizen von zwei Sigma-Bilinearformen gleich sind, dann müssen auch die Sigma-Bilinearformen gleich sein. Und das ist ja genau die Projektivität. Dass also nicht zwei verschiedene Sigma-Bilinearformen dieselbe Gramsche Matrix haben können. Das folgt aus Lemma L4. Thank you. Lambda 1 W 1 bis Lambda in W n. Und W können wir schreiben mit Hilfe der Basisvektoren als μ 1 mal W 1 bis μ n mal W n. Damit können wir jetzt eine sigma-bilinearform definieren, die diese beliebige Matrix A als Gramsche Matrix hat. Und ich schreibe jetzt mal hier rechts an, was die Idee dazu ist. Weil sonst fällt es komisch vom Himmel und man versteht gar nichts. Also wir suchen eine sigma-bilinearform. Gilt f von bi bj ist gleich aij. Ne, wir wollen ja, dass die Gramsche Matrix von dieser Sigma-Bilinearform diese Matrix A ergibt. Das heißt also, die Matrix, die Einträge aus der Matrix A müssen also diese Sigma-Bilinearform von bi mit bj sein. Also so eine Sigma-Bilinearform suchen wir nur dann auch das Sinn mit dieser Gramsche Matrix, dass es auch wirklich die Matrix A ist. Und das dann verallgemeinert auf beliebige Vektoren V und W. Dann ist also die Sigma-Bilinearform von VB ist gleich das hier, also für V und W kann ich jetzt wieder die Darstellungen bezüglich der Basis B einsetzen. Und dann kann ich diese ganzen Eigenschaften benutzen, die wir über Sigma-Bilinearform wissen. Ich kann also diese Summen in den Komponenten auseinanderziehen. Ich kann diese Faktoren Lambda I und μ I irgendwie rausziehen. Und wenn ich das dann alles ausrechne, das könnt ihr ja draußen mal machen, dann kommt Folgendes raus. Lambda I mu j hoch sigma mal a I j. Und dann läuft einmal das I und einmal das j von 1 bis n. Und wenn ihr euch das wirklich überlegt, dann ergibt das auch Sinn. Ne? Wenn ich aus der zweiten Komponente die mu rausziehe, muss ich immer an das Sigma denken. Deswegen haben die mu ein Sigma. Die Lambdas, die kann ich so rausziehen, die kriegen also kein Sigma. Ja, und dann habt ihr also das. Und damit habe ich dann eine Sigma-Bilinearform gefunden, die beliebige Matrix A, die wir da vorher gewählt haben, als Gramsche Matrix hat. Also das ist F. Eine Sigma-Bilinearform und wir sehen, für alle IJ 1 bis N und wir sehen für alle IJ aus 1 bis N, dass F von BI IJ gleich AIJ ist. Also haben wir tatsächlich ein Vorbild gefunden. F sub I ist gleich MFBU und das ist gleich A. Und damit ist die Abbildung auch surjektiv, weil wir zu einer beliebigen Matrix A eine Sigma-Bilinearform finden konnten, die darauf abgebildet wird. So, dann geht es weiter mit einem Beispiel. Und zwar Beispiel 11.8. Das ist jetzt ein Beispiel zu diesen beiden Sätzen, beziehungsweise Lemmata, die wir gerade gesehen haben. Frage?
Ja, können wir irgendwas für Friedhof tun?
Also Licht, ja. Frische Luft, weiß ich nicht, ob man da ein Fenster... Wenn ich es ein bisschen runter mache. Sag mal, ab wann man es wieder lesen kann. Ja. Klimaanlage angeht und gucken uns bei 11.8 an. So, was haben wir hier? Wir haben den Körper der reellen Zahlen. Wir haben den Vektorraum R3 und wir haben jetzt einfach eine beliebige Matrix vorgegeben, die jetzt D genannt ist. Das ist eine 3×3 Matrix. Und jetzt nehmen wir uns noch eine Basis her, da wurde jetzt hier die geordnete Standardbasis genommen. So, nach Satz 11.7 kann ich jetzt zu dieser Matrix D eine Bilinearform finden, die also diese Matrix D als Gramsche Matrix hat. Also wir können eine Bilinearform F finden, sodass also diese Gramsche Matrix F bezüglich der Basis B gut gleich diese vorgegebene Matrix D ist. Und hier wurde jetzt bewusst Bilinearform gewählt, das heißt also Sigma ist jetzt hier die identische Abbildung. Und ich kann für jedes beliebige Sigma, funktioniert das. Also ich könnte jetzt auch sagen, nee, ich will nicht, dass Sigma die identische Abbildung ist, Sigma soll irgendein anderer Körperautomorphismus sein. Dann funktioniert das mit Satz 11.7 genauso. Dann kann ich also immer noch zu dieser Matrix eine Sigma-Bilinearform finden, sodass die Gramsche Matrix von F gleich diese Matrix D ist. Hier wurde aber jetzt eben nur eine Bilinearform gefunden, also mit Sigma gleich identische Abbildung. So, jetzt wollen wir Lemma 11.6 verwenden, also einen Basiswechsel durchführen. Dazu brauchen wir jetzt erstmal eine andere Basis. Dazu wurde jetzt hier diese Basis C-Hut verwendet mit den Vektoren V1 gleich 0, minus 1, 0, V2, 0, 0, 1 und V3, minus 1, 0, 0. So, und jetzt wollen wir die Gramsche Matrix bezüglich dieser neuen Basis C-Hut ausrechnen. Wir haben schon die Gramsche Matrix bezüglich B-Hut. Das war ja hier oben diese vorgegebene Matrix D. Und jetzt wollen wir die Gramsche Matrix bezüglich dieser neuen Basis aufstellen. Bezüglich dieser Basis C-Hut. So, dazu müssen wir nur in das Lemma 11.6 reingucken, was wir dazu alles brauchen. Und da steht drin, wir brauchen einmal diese Basiswechselmatrix von C-Hut nach B-Hut. Ja, wie kommt man auf diese Basiswechselmatrix? Wir müssen die Vektoren aus C-Hut nehmen, mit der identischen Abbildung abbilden, da passiert nichts, die Vektoren bleiben also so, wie sie sind. Und dann müssen wir jetzt die Vektoren aus C-Hut mit den Vektoren aus B-Hut darstellen. B-Hut ist aber die Standardbasis. Wenn ich die Vektoren aus C-Hut mit den Standardbasisvektoren darstellen will, ist es total pups einfach. Ich nehme den ersten hier, V1, 0, minus 1, 0, ist der erste Vektor aus C-Hut. Den will ich jetzt mit der Standardbasis B-Hut darstellen. Ja, wie geht das? Das ist 0 mal der erste Standardbasisvektor, minus 1 mal der zweite Standardbasisvektor, 0 mal der dritte Standardbasisvektor. Genauso bei V2, 0 mal der erste, 0 mal der zweite, 1 mal der dritte Standardbasisvektor. Und bei V3 genauso. Das heißt also, die Basiswechselmatrix sieht also so aus, dass diese Vektoren aus C-Hut quasi einfach als Zeilen da reingeschrieben wurden. Das liegt daran, dass B-Hut die Standardbasis ist und die Koeffizienten, die ich also brauche vor den Standardbasisvektoren, sind dieselben wie die, die schon hier in den Vektoren als Komponenten drinstehen. Okay. Dann brauchen wir noch in Lemma 11.6 für diesen Basiswechsel diese Matrix D transponiert. Ist jetzt blöd, dass die Matrix hier, diese Matrix auch D heißt. Das ignorieren wir jetzt einfach mal. Diese Matrix D hoch T aus dem Lemma 11.6 war ja fast, die sah ja fast so aus wie diese Basiswechselmatrix, nur dass die einzelnen Einträge mit Sigma abgebildet werden müssen. Sigma ist jetzt bei uns aber die identische Abbildung. Das heißt also, wenn ich jetzt hier jeden einzelnen Eintrag in dieser Matrix mit der identischen Abbildung abbilde, bleiben die Einträge also gleich. Und jetzt muss das Ganze noch transponiert werden. Das heißt also, das, was hier die erste Zeile ist, wird jetzt hier die erste Spalte. Das, was hier die zweite Zeile ist, wird hier die zweite Spalte. Das, was hier die dritte Zeile ist, wird hier die dritte Spalte. So, und jetzt kann ich also, jetzt habe ich diese Matrizen, die ich für Lemma 11.6 brauche. Wenn ich jetzt also diesen Basiswechsel durchführen will, ich will also jetzt die Gramsche Matrix bezüglich dieser neuen Basis C haben, nach 11.6 muss ich dann diese Basiswechselmatrix von C-Hut nach B-Hut nehmen, das multiplizieren mit der Gramschen Matrix bezüglich B-Hut, die hieß jetzt in diesem Beispiel D, das war die oben die, das war die Gramsche Matrix bezüglich B-Hut, und dann multipliziere ich noch mit dieser Basiswechselmatrix, wo die Einträge alle mit Sigma abgebildet werden und das ganze Ding noch transponiert wird, das ist also das hier. Hier wurden jetzt die Matrizen eingesetzt, die wir oben ausgerechnet haben. Und wenn man das jetzt also ausrechnet, dann kommt man am Ende auf das. Da ist noch ein Fehler drin in der Datei, das wird dann noch geändert. Also das, was jetzt im Stud.IP hochgeladen ist, da ist hier unten noch ein Fehler drin bei dieser Berechnung. So, dann kommt also diese Matrix raus und das ist jetzt also die Gramsche Matrix von F bezüglich der neuen Basis C-Hut. Die haben wir jetzt also mit diesem Satz berechnet, ohne dass wir diese ganzen einzelnen Einträge wirklich explizit ausrechnen mussten. Gibt es Fragen zu dem Beispiel? Kann man versuchen, ob das... Fragen dazu? Können wir uns ja noch kurz das Beispiel angucken, dann will ich noch die andere Seite. Dann geht es weiter mit einer Und wir gucken uns jetzt den Wechsel. auch Sinn, weil der Körper K ist ja ein Vektorraum über sich selbst. Also K ist auch ein H-Vektorraum. Deswegen können wir auch vom Vektorraum homomorphistisch sprechen, von V nach K. Und die Elemente aus V Stern. Die Elemente aus V Stern werden manchmal auch lineare Funktionale genannt. Also ich kann jetzt zu jedem Vektor aus der Basis, kann ich so eine Abbildung Delta B
bilden. Und diese Abbildung Delta B wirft jeden Basisvektor auf 0, außer den einen Basisvektor, mit dem ich diese Abbildung gebildet habe. Der wird auf 1 abgebildet. Alle anderen gehen auf 0. So, jetzt kommen wir zu Blender F9. Diese Abbildung in Delta B bildet nämlich jetzt eine Basis für meinen Dualraum. Der
merken können. Wenn wir also jetzt einen Vektor auf der Basis, bi, mit diesem beliebigen Alpha, was wir vorher gewählt haben, abbilden, dann kommt da ja μi raus, haben wir hier gesehen. Das ist dasselbe μi mal das neutrale Element im Körper. Das ist dasselbe wie bi hoch Delta bi. Delta bi ist ja genau die Abbildung, die den Vektor bi auf 1 abbildet und alle anderen Vektoren aus der Basis auf 0. Also kann ich statt 1 auch das hier schreiben, bi hoch Delta bi. So, dann kann ich, da das ja ein Homomorphismus ist, kann ich jetzt das μi noch mit hochziehen, also bi hoch μi mal Delta bi schreiben. Und jetzt kann ich noch die ganzen anderen Delta bi's dann reinpacken, also kann ich auch schreiben μi1 mal Delta b1 bis μi2 mal Delta b2 bis hin zu μn mal Delta bn. Das kann ich machen, weil ja das bi von allen anderen Abbildungen Delta auf 0 abgebildet wird und nur von der Abbildung Delta bi wird das bi auf 1 abgebildet. Das heißt, die ganz anderen Dinge hier, das ergibt sowieso alles 0, das verändert also nichts daran. Kann ich also von hier nach hier, kann ich die also einfach noch dazu schreiben. Ja, wozu habe ich das gemacht? Ich habe das gerufen. Also hier können wir dann auch zuschreiben, die werden 0. Also das Ding hier wird 0 für i und gleich 1, das Ding hier wird 0 für i und gleich n und so weiter. Und dann sehe ich also, dass jede beliebige Abbildung Alpha aus dem Dualraum mit diesen Abbildungen Delta bi ausdrücken kann. Und wir haben das zwar jetzt nur auf einen Basisvektor bi angewendet, aber wieder mit diesem Satz 4, 5 reicht das aus, wenn ich also nur die Bilder der Basisvektoren untersuche. Also nach Satz 4, 5 genügt die Betrachtung der Bilder Stern war, schreiben können als μ1 mal Delta B1 plus μ2 mal Delta B2 und so weiter bis μn mal Delta Bn. Und damit liegt also Alpha im Erzeugnis dieser Abbildung Delta B1 bis Delta Bn. Somit ist es also ein Erzeugungssystem. Und dann haben wir gezeigt, dass wir eine Basis haben. Das zeigen wir so wie immer. Wir nehmen uns also Lambda 1 bis Lambda n aus K her. Und zwar so, dass Lambda 1 mal Delta B1 plus Lambda 2 mal Delta B2 und so weiter bis hin zu Lambda N Delta Bn gleich der Null in diesem Dualraum ist. Jetzt müssen wir zeigen, dass diese ganzen Lambda-Is gleich 0 sind. Dann können wir das zeigen. Gesundheit. Wir wissen, 0k ist dasselbe wie, wenn ich... Moment. Achtung, muss ich noch einschieben. Vielleicht sei ich Element 1 bis n beliebig, dann wissen wir, 0k ist dasselbe wie bi. Die bi mit der 0 aus dem Dualraum abgebildet. Die Null in diesem Dualraum ist die Nullabbildung, der Nullhomomorphismus. Der wirft alles auf Null, also auch den Vektor bi. So, jetzt haben wir aber hier oben gesagt, diese Null aus dem Dualraum ist gleich Lambda 1 mal Delta b1 und so weiter bis Lambda n mal Delta bn. Das setzen wir jetzt also da ein. So, da das ein Homomorphismus, alles Homomorphismen sind, können wir also diese Summe auseinanderziehen, die ganzen Lambdas davor schreiben, dann haben wir Lambda 1 mal B1 hoch Delta B1, Bi hoch Delta B1 plus Lambda 2 Bi hoch Delta B2 bis hin zu Lambda N mal bi hoch Delta bn. So, und hier fällt jetzt wieder ziemlich vieles weg, weil immer wenn das i hier unten bei dem b nicht dasselbe ist wie das hier oben bei dem b, dann kommt da 0 raus. Und nur wenn hier unten das i dasselbe ist wie hier oben, die Zahl bei dem b, dann kommt da 1 raus. Das heißt also, hier kommt, bleibt also nur noch Lambda i übrig. Ja, damit haben wir also gezeigt, dass jedes Lambda i gleich 0 ist und damit ist also diese Menge linear unabhängig. Womit ist damit eine Basis. So, und jetzt halten wir noch kurz eine Definition fest, wie man diese Basis nennt. Die jetzt aus diesem ganzen